Über die Natur aber, die die Elemente regiert und die ich mit dem herkömmlichen Beiwort die untermondische nenne, habe ich schon vor nunmehr 20 Jahren begonnen, ähnliche Lehren aufzustellen. Was mich dazu bewogen hat, war aber nicht die Lektüre oder die Bewunderung der Platoniker, sondern einzig und allein die Beobachtung der Wettererscheinungen und die Betrachtung der Aspekte, durch die diese Erscheinungen hervorgerufen werden. Ich habe nämlich bemerkt, dass mit großer Regelmäßigkeit der Zustand der Luft gestört wird, so oft Planeten entweder in Konjunktion treten oder nach der herkömmlichen Lehre der Astrologen Aspekte bilden. Andererseits habe ich bemerkt, dass meistens Ruhe herrscht, wenn keine oder nur wenige Aspekte einfallen oder wenn sie sich rasch vollziehen und vorübergehen. Ich glaubte aber, die Untersuchung dieser Erscheinung mir nicht so leicht machen zu dürfen, wie es die Menge der Wetterpropheten tut. Diese beschreiben die Verrichtungen der Gestirne, wie wenn diese Götter wären, die über Himmel und Erde herrschen und alles nach Belieben ausrichten, und sie ganz sicher wussten, mit welchen Mitteln die Gestirne die einzelnen Erscheinungen bei uns auf Erden vollbringen, während diese selber am Himmel bleiben und außer den Lichtstrahlen nichts zu uns herabsenden, was mit den Sinnen wahrgenommen werden könnte. Darin liegt die Hauptquelle des so greulichen astrologischen Wahnglaubens. Doch wundere ich mich nicht so sehr über die Wetterpropheten, einen Menschenschlag, der meist populär schreiben will und in kindischer Weise etwas zusammenträumt. Größeren Tadel verdienen nach meiner Meinung die berühmten Professoren der Philosophie, die von Aristoteles die Lehre übernehmen, dass das Leben von Tieren und Pflanzen durch die Kraft der Sonne unterhalten wird, dabei aber nicht bedenken, dass demzufolge die Kraft der Sonne von diesen Geschöpfen wahrgenommen werden muss. Es ist ein Hohn auf die Philosophie und leere Träumerei, wenn man die Sonne mit der niederen Welt umgehen lässt, wie es der Bildhauer mit dem toten Stoff tut, wo doch der Sonne Stichel, Meißel, Haue, alle körperhaften Instrumente fehlen. Wie viel vorsichtiger als diese Philosophen ist da doch der Dichter Vergil, auch wie viel weiser. Er schreibt nicht einmal dem Regen, der doch ein Teil der Materie ist, alles zu, sondern vergleicht den Schoß der Erde mit dem Schoß einer Gattin, und zwar einer Erfreuten, einer Gattin also, die mit Lust wahrnimmt, was ihr geschieht, und durch geeignete Bewegung den Gatten unterstützt. All das sind Äußerungen eines Lebens und setzt in dem Körper, der etwas erleidet, eine Seele voraus. Es wäre auch für die Sonne, der doch geeignete Soldaten fehlen, nicht leicht, in die Burg des Erdinnern einzudringen, wenn nicht irgendeine Seele mithilft, die ihren Sitz im Innern hat, mit dem Feind ein geheimes Einverständnis unterhält und ihm die Tore öffnet.